Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr zu unserer ersten Folge von The Real Pain. Alex, wie geht's dir? Wie war Weihnachten? Was habe ich verpasst?
Du hast nicht sehr viel verpasst, wie man das als guter Unternehmer macht. Ich habe mich dann auch entschlossen, ein bisschen krank zu werden, wie so viele von euch wahrscheinlich. 2 Wochen habe aber das sehr genossen. Da ist man wenigstens gezwungen, keine Termine zu machen und nichts zu arbeiten. Also Weihnachten war sehr ruhig, entspannt. Auch gesundheitsbedingt an der Stimme merkt man es immer noch ein bisschen. Aber freue mich total, dich wiederzusehen. Hab vor allem The Real Pain. Wir haben nach längerer Zeit jetzt wieder mal eine Pause gemacht von eine Woche, 3 Wochen?
3 Wochen, glaube ich.
3 Wochen, ja. Das ist, ich bin schon im 2-Wochen-Rhythmus von The Real Pain. Deswegen freue ich mich, dass es wieder losgeht. Bei dir?
Boah, ich habe es total genossen. Ich habe jetzt 2 Wochen lang das E-Mail-Programm vom Handy gelöscht gehabt. Weißt du, wie ruhig es da ist?
Ja.
Das ist super angenehm, ja.
Und wir sollten unbedingt jetzt noch über Neujahrsvorsätze sprechen. Ich fange mal mit meinen an, ja. Also neben den üblichen, die man so kennt,
okay.
Ja, Ernährung, bla 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 bla, ist es vor allem die Bildschirmzeit. Also ich versuche, die Bildschirmzeit am Handy deutlich zu reduzieren. Also ich teile es auch gern. Also ich bin
von wie viel auf wie viel?
Ich möchte auf unter 2 Stunden kommen. Ich bin, glaube ich, eher im Teenie-Bereich, was das sonst betrifft. Also bin zwischen 3 und 4 Stunden, das hätte ich gern, unter 2 Stunden am Tag. Bei dir?
Boah, ich habe viel, viel mehr. Aber das ist halt auch Apple, ich oute mich jetzt als Apple-User, der nimmt ja alle Bildschirme dann zusammen, wenn du auf Mac arbeitest und so weiter. Und da habe ich oft 8 Stunden oder so Bildschirmzeit. Das schockiert mich schon, aber ich weiß nicht, ob ich da noch recht viel wegkriege, weil ich ja doch im Computer auch mitrechne.
Naja, wenn Apple-Bildschirm wieder dabei ist, wäre ich wieder beruhigt. Ja, das würde heißen, dass ich nur 4 Stunden am Tag arbeite. Aber nein, das ist es leider nicht. Ja, was machen wir heuer?
Ja, gute Frage. Also wir haben ja eigentlich diesen Podcast relativ ohne Plan gestartet und freuen uns sehr, wie erfolgreich er trotzdem worden ist und haben uns gedacht, wir brauchen jetzt dann vielleicht doch ein bisschen einen Plan. Und dieser Plan sieht wie folgt aus. Im Herbst, beziehungsweise seit Sommer, haben wir alle Asset-Klassen, fast alle Asset-Klassen so oberflächlich einmal gestreift und haben den ganzen Markt einmal beleuchtet und insbesondere auf die Marktsituation konzentriert. Und fürs neue Jahr haben wir uns vorgenommen, in das ganze Thema tiefer einzusteigen und wirkliche Deep Dives zu den einzelnen Asset-Klassen zu machen, wie zum Beispiel Büro oder
Handel.
Handel, genau. Oder jetzt auch in der ersten Folge des heurigen Jahres Stadtentwicklung und langfristige Projekte. Und da haben wir zu Gast die liebe Claudia Brey und wir freuen uns schon sehr, mit ihr darüber zu sprechen, auf was wir insbesondere bei den ganz langfristigen Projekten der ÖBB schauen muss.
Wir freuen uns besonders heute, die Claudia Brey begrüßen zu dürfen, Geschäftsführerin ÖBB Immobilienmanagement GmbH. Liebe Claudia, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst gleich zu Beginn des Jahres und wir bitten dich, dich ganz kurz vorzustellen und auch gleich angehängt so vielleicht gerade die ganz aktuellen Themen. Ich habe schon gehört, das Telefon hat schon 2-mal geklingelt heute in der Vorbesprechung. Was sind so die aktuellen wichtigsten Themen, die dich so beschäftigen?
Ja, danke Alexander erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und da ich eigentlich erst heute aus dem Urlaub zurückkomme, freut es mich sehr, dass das mein erster Termin immer im neuen Jahr ist. Ja, also vorgestellt hast du mich jetzt schon in meiner aktuellen Position. Mein Hintergrund ist natürlich mittlerweile schon mehr Jahre, als mir lieb ist, in der Immobilienwirtschaft tätig zu sein. Begonnen habe ich knapp 10 Jahre bei der Immofinanz, war dann bei Ernst & Young und bei der Generali und darf seit mittlerweile mehr als 5 Jahren die ÖBB Immobilien verantworten, was mich sehr freut, weil es eine wirklich sehr spannende Aufgabe ist.
Du hast schon in der Vorstellung erwähnt, die Unternehmungen, wo du warst, waren auch private dabei, auch börsennotierte Unternehmungen. Wo würdest du so wesentliche Unterschiede sehen in einer Managementposition bei privaten Unternehmern oder institutionellen Immobilieninvestoren zu einem Konzern wie der ÖBB? Wo würdest du da die wesentlichen Unterschiede sehen?
Also grundsätzlich, ich war ja, wenn man meine Stationen ansieht, immer in großen Unternehmen. Also ich habe ja nie das klassische kleine Unternehmen oder das Familienunternehmen erlebt, sondern ich war immer in großen Unternehmen, das große börsennotierte Immobilienunternehmen, der Big Four Wirtschaftsprüfer und dann die traditionsreiche Versicherung. Das heißt, das waren immer große Unternehmen. Aber die ÖBB ist schon dann doch nochmal ganz was anderes. Erstens, was die Dimension betrifft. Und zweitens, was bei uns natürlich schon anders ist, ist, dass wir die Immobilientochter eines Eisenbahnunternehmens sind. Das heißt, dieser Konzern ist ein Eisenbahnunternehmen und das Kerngeschäft ist nicht Immobilien. Und insofern, die Immobilien, um die wir uns kümmern dürfen, die wir entwickeln dürfen, die wir projektieren dürfen, sind Immobilien, die fürs Kerngeschäft nicht mehr benötigt werden. Das heißt, der wesentliche Unterschied zum klassischen Immobilienunternehmen ist, dass bei uns das Kerngeschäft was anderes ist.
Und da sind wir dann eigentlich schon in der Entwicklung, was sozusagen der wesentliche Schwerpunkt ist, das heißt Bestand oder Bestandsverwaltung, dass man sagt, ja, 50% sind das Asset Management von Betriebsliegenschaften, ist es eigentlich bei euch gar nicht, sondern es geht, zu welchem Prozentsatz geht es um, eigentlich nur um Entwicklung?
Also das an Prozentsätzen festzumachen ist schwierig, vor allem, wie gesagt, eine Immobilie, die wir entwickeln dürfen, muss zuerst vom Kerngeschäft als, wie es bei uns heißt, entbehrlich geprüft werden. Das heißt, es muss auf Herz und Nieren festgestellt werden, dass ein bestimmtes Grundstück nicht mehr notwendig ist für den Bahnbetrieb und auch nicht mehr in der Zukunft notwendig werden wird. Dann ist es frei unter Anführungszeichen für die Entwicklung. Und dadurch, dass sich das Bahngeschäft, der Bahnbetrieb, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja massiv weiterentwickelt hat, massiv modernisiert hat, wurden und werden immer noch große Flächen frei, die eben früher fürs Eisenbahnfahren notwendig waren, die aber jetzt frei werden, um sie anderweitig zu verwenden. Und dann kommen sie zu uns und wir dürfen uns überlegen, was wir damit schaffen können. Wohnraum, Lebensraum, je nachdem.
Jetzt sagt man üblicherweise, Projektentwicklungen, je nachdem, ob sie gewidmet sind oder nicht, dauern zwischen 2 und 5 Jahre, je nachdem, ob sie gewidmet sind oder nicht. Ich kann mir vorstellen, bei euch sind das teilweise sehr langfristige Prozesse, oder? Also das heißt, diese Projekte, die ihr jetzt sozusagen in der Pipeline habt, kannst du dann ganz kurz einen Überblick geben, ohne zu sehr ins Detail, über welche Zahl an Quadratmeter sprechen wir da, die du da derzeit verantwortest, und über welche Fristigkeiten zieht sich das in die Zukunft?
Also die Langfristigkeit ist natürlich schon ein bestimmender Faktor. Und es ist, fairerweise muss man schon sagen, es ist auch schwer, unser Portfolio jetzt mit dem Portfolio und damit auch den Entwicklungszeiten eines klassischen Immobilienunternehmens zu vergleichen. Denn unser wesentliches Projekt aktuell ist der Nordwestbahnhof. Da sprechen wir von 880.000 Quadratmeter BGF und einer Entwicklungszeit, wenn man so möchte, die man in Jahrzehnten ansetzt. Weil wir haben letztes Jahr 20 Jahre ÖBB Immobilien gefeiert und die erste Projektbesprechung zum Nordwestbahnhof fand vor 20 Jahren, also im Gründungsjahr der ÖBB Immobilien statt. Das heißt, das ist schon eine Zeitschiene, die durchaus einen langen Atem erfordert und die Komplexität mitbringt. Die Abstimmungen mit zahlreichen Stakeholdern, mit natürlich wechselnden Vorgaben. Das ist schon eine Herausforderung, dass dieses Geschäft, aber ja, es ist mittlerweile eh ein fast abgedroschener Satz, aber Stadtentwicklung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich glaube, das ist schon das, das die ÖBB Immobilien auszeichnet, dass wir damit sehr gut arbeiten können.
Ja, also das sind wirklich jetzt, ich muss sagen, das ist gerade das so lange ist, dass ich das noch, solange ich in der Branche bin, 20 Jahre, ist wirklich enorm. Und in die Zukunft blickend, wann würdet ihr sagen, aus aktueller Sicht, wann das in etwa wirklich vollständig entwickelt ist?
Vollständig entwickelt. Also es ist ja mittlerweile in der Umsetzung. Das heißt, wir hatten auch schon die ersten Bauplätze in der Verwertung, in den Ausschreibungen. Wir haben die ersten Bauplätze übergeben und verwertet. Das heißt, wir sind mittendrin. Die weitere Projektarbeit wird in verschiedenen Phasen erfolgen, parallel zur Freimachung, die ja auch immer noch läuft. Das heißt, einerseits findet Freimachung noch statt, andererseits gibt es auch schon die ersten Verwertungen. Und die letzten Baufelder, ich glaube 2040, werden dann die letzten Baufelder dann auch fertiggestellt sein.
Das ist natürlich auch, denke ich mir, eine Sache, die, das kann man auch nie so als ein Projekt sehen, wenn so viele Baufelder entwickelt werden, sind das ja eigentlich lauter Einzelprojekte oder viele Einzelprojekte, aber.
Ja, ja und nein, wobei es uns schon sehr wichtig ist und ich glaube, gerade beim Nordwestbahnhof schaffen wir das auch sehr gut, dass wir es nicht als Einzelprojekte, als Einzelbauplätze behandeln, sondern dass wir das große Ganze im Blick haben. Und eigentlich bei all dem, was wir tun, die Vision des Stadtviertels, das dort irgendwann einmal stehen wird und wo dann die Menschen leben werden, die sich hoffentlich wohlfühlen in dem ehemaligen Bahnareal, das es ja ist. Dass wir versuchen, mit baufeldübergreifenden Vorgaben ein Gesamtbild zu schaffen, das wir dann auch umsetzen können.
Fast 1 Million Quadratmeter. Wenn du noch 2 weitere Projekte nennen würdest im Bereich Entwicklung, was wären das für Projekte beispielhaft?
Naja, unser Fokus ist natürlich schon auf Wien, aber wir haben natürlich auch in den Regionen sehr spannende Stadtentwicklungsgebiete, wie zum Beispiel in Villach Westbahnhof, dann in Krems, in Linz, also die Pipeline ist gut gefüllt.
Ja. Vielleicht bei diesen, wenn wir noch kurz das zum Themenblock jetzt, diese Stadtentwicklungsprojekte kurz abschließend und rückblicken. Jetzt ist ja das alles ein laufender Prozess, wo wahrscheinlich ihr euch ja laufend weiterentwickelt oder wo sich die stadtplanerischen Ansätze laufend weiterentwickeln. Ja, wenn man jetzt so zurückblickt, die letzten 20 Jahre, gibt es da Dinge, wo ihr sagt, da hat es gewisse Moves, gewisse Strategieänderungen gegeben, wo man gesagt hat, im Rahmen dieser Stadtentwicklungsprojekte setzt man andere Schwerpunkte, es verändert sich Schwerpunktsetzung, das können auch, ich spreche damit an, ob es neue Nutzungen sind oder ähnliches. Gibt es da etwas im Rückblick, wo du sagst, da hat es gewisse Wendungen gegeben, im Sinne auch der Reflexion?
Und das, was sehr wichtig ist, ist, dass es notwendig ist, gerade weil man eben weiß, dass der Prozess der Stadtentwicklung ein langfristiger ist, dass man Ausrichtungen, Fokuspunkte setzt, die auch die notwendige Flexibilität in der Entwicklung lassen. Und dass man Leitbilder entwickeln, die dann auch in 20 Jahren noch relevant haben. Und ich glaube, dass diesem Team, und ich sag absichtlich diesem Team, weil es nicht ich war, weil ich bin jetzt seit 5 Jahren dabei, vor 20 Jahren war das Team schon dabei. Und dass dieses Team das höchst professionell gemacht hat. Und ein Beispiel, an dem man sehen kann, ist aus meiner Sicht ganz klar der Wiener Hauptbahnhof. Wer früher den damaligen Südbahnhof, dieses Gebiet kannte, sieht die Diskrepanz zwischen damals und jetzt. Und der Hauptbahnhof ist aus meiner Sicht das Paradebeispiel gelungener Stadtentwicklung.
Ja.
Das irgendwo alles einschließt, vom Büroviertel zum Wohnraum bis zur Mall, bis zur Bahnhof-City, wo die Menschen ihre Bedarfe in des täglichen Lebens decken können. Und der Wiener Hauptbahnhof hat sich in einer doch für Stadtentwicklung rasanten Zeit zum teuersten und besten Bürostandort nach der Wiener Innenstadt entwickelt. Und da muss ich schon sagen, recht viel besser als dieses Team es damals gemacht hat, kann man es eigentlich nicht machen. Das Einzige, wir würden jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Bauplätze verkaufen, sondern entlang unserer Immobilienstrategie im Eigentum behalten, Baurechte vergeben, selbst entwickeln, aber sonst.
Ja, also das ist tatsächlich eine neue Stadt entwickelt. Also ich glaube, da das muss man einfach so sagen. Also ich kenne den Südbahnhof noch und das vor allem diese Stadtkante, das war ja eine extreme Stadtkante, dahinter ist es ja wirklich abgebrochen war wirklich in einer sehr schlechten Qualität.
Aber das ist spannend, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, dass du das jetzt sagst, weil das ist schon auch bei, gerade bei unseren Stadtentwicklungsgebieten wichtig. Wir haben ja üblicherweise nicht ein Gebiet auf der grünen Wiese, das irgendwo im Nirgendwo ist, sondern aufgrund dessen, dass wir ehemalige Bahnareale bearbeiten dürfen, sind die üblicherweise verkehrstechnisch sehr gut angebunden und innerstädtisch. Deswegen gibt es auch nicht ein starres Modell, wo ich sage, ich habe immer den gleichen Prozentsatz, weil du vorher die Nutzungen angesprochen hast. Ich habe X Prozent Nutzung A, Y Prozent Nutzung B, weil wir halt immer auch das Umfeld mitdenken müssen und schauen müssen, wo ist dieses Stadtentwicklungsgebiet, was besteht rundherum schon und was braucht dieses neue Quartier, dieses neue Kretzel einmal, dass es sich dann auch harmonisch in das bestehende Stadtbild einfügt.
Ja, es ist auf der einen Seite meiner Meinung nach, haben diese alten, sozusagen alten Anlagen wie diese alten Bahnhöfe Stadtkanten verursacht oder sie waren eine echte Narbe oder ein Schnitt durch die Stadt. Ne? Da gibt es ja noch eine Narbe, das ist sozusagen Westbahnhof, der ganze Bereich Westbahnhof. Also ich habe vor 35 oder vor 30 Jahren auf der Technischen Universität Wien einen Entwerfen gemacht zum Thema Westbahnhof, Nachnutzung des Areals. Ich glaube, da war noch nicht so sicher, ob der überhaupt langfristig bestehen soll, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber wesentliche Teile an der Felberstraße entlang waren damals, haben wir Entwerfung gemacht, wie man das nutzen könnte. Wird es da auch im Bereich Westbahnhof noch eine, wie soll ich sagen, Verdichtung ist der falsche Begriff, aber wird es da städtebauliche Maßnahmen geben noch?
Ja, also Westbahnhof, Felberstraße ist ein Stadtentwicklungsgebiet der Zukunft, aber man muss dazu sagen, der Zukunft, weil es findet Bahnbetrieb statt, es wird auch Bahnbetrieb bleiben, aber das Ausmaß wird sich verändern, aber es ist eins unserer künftigen Stadtentwicklungsgebiete.
Ja, ist ein sehr wesentlicher Pendlerbahnhof nach wie vor für den Regionalverkehr, aber sozusagen eine Verdichtung, also die Flächen, wie sie jetzt in dem Ausmaß vorhanden sind, werden für den Bahnbetrieb nicht in dem Ausmaß gebraucht und es wird etwas verdichtet sozusagen. Ja. Ein Thema, das sich wahrscheinlich auch in den letzten 20 Jahren eingemischt hat in eure Entwicklungstätigkeit, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, wie vielen bekannt ist, bist du auch Präsidiumsmitglied bei der ÖGNI. Wie siehst du da, wenn du jetzt das Thema Nachhaltigkeit und eure sehr langfristigen Projekte siehst, ja, Nachhaltigkeit ist ja auch ein langfristiger Trend, wie wirkt das ein? Wie ist das in den letzten 5 Jahren? Hat das eingewirkt bei euch? Und auch aufgrund der aktuellen Diskussionen zu Thema Nachhaltigkeit. Wie siehst du da die nächste Zukunft?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Thema natürlich in der ÖBB schon seit langem verankert ist. Die ÖBB sind eines der größten Nachhaltigkeitsunternehmen Österreichs. Deswegen ist das kein Thema, das erst relevant ist, seitdem es ein Trend ist, unter Anführungszeichen. Und das, was wir versuchen, gerade auch, und dann komme ich wieder zurück auf die Stadtentwicklungsgebiete, dass wir Nachhaltigkeit schon bei der Konzeption des Gebietes versuchen mitzudenken und umzusetzen. Das heißt, noch lang bevor dem Zeitpunkt, wo ich oder ein Bauträger, wo wir uns überlegen müssen, mit welchen Materialien bauen wir, wie stellen wir die Energieversorgung sicher, sondern schon einen Schritt oder 5 Schritte vorher, nämlich bei der Überlegung, wie konzipiere ich ein Stadtviertel, ein Stadtgebiet, bei dem die Bewohner dann alles haben, was sie brauchen. Das eigentlich ein Rundumpaket aus Leben, Arbeiten, Kinderbetreuung, Ausbildung, Nahversorgung bietet, sodass eben die Leute, die dort wohnen, nicht ins Auto steigen müssen oder aufs Radl oder was immer. Das beste Verkehrsaufkommen aus meiner Sicht ist eins, das gar nicht entsteht. Und das werde ich nur dann erreichen, wenn ich schon bei der Konzeption des Stadtviertels mir überlege, was brauchen die Leute mal alles, die dort wohnen werden. Und das ist ein Ansatz, den wir versuchen, in jedem unserer Projekte mitzunehmen.
Auswirkungen der Immobilienkrise. Also ihr seid ja dadurch, dass ihr eben kaum oder wenig im Bestand managt, beziehungsweise die Einheiten oft im Bestand gegeben werden und gemanagt werden. Stichwort jetzt Retail, Hauptbahnhof, Shopping Center, wenn ich das so nennen darf. Gibt es ja sehr viele Veränderungen am Markt. Also wir haben durchaus es wird Klassen, die sehr unter Druck sind. Das ist natürlich Handel, sei genannt, aber auch andere. Das sind jetzt teilweise sehr kurzfristige Trends. Ja? Also wir haben ja auch Einwirkungen, ob es jetzt Corona ist, das war jetzt nicht langfristig vorhersehbar und hat beispielsweise jetzt den Handelsimmobilienmarkt komplett umgeworfen und nachhaltig gestört, muss man so sagen. Könnt ihr da reagieren oder wird da reagiert, wenn man noch reagieren kann, dass man sagt, okay, ich sage es jetzt ganz banal, wir hatten vor, in diesem Gebiet 30% Wohnen, 30% Büro, 30% Handel zu machen und 10% Sonstiges, dass man hier sagt, okay, wir verschieben das, weil wir einfach glauben, dass wir, nehmen wir Hauptbahnhof, sehr viele Retailflächen, die auch sehr professionell gemanagt werden, aber wir nehmen hier gewisse Assetklassen zurück und legen Schwerpunkte woanders. Passiert das bei laufenden Projekten oder ist das gar nicht mehr möglich, aufgrund der Widmung beispielsweise?
Also grundsätzlich, weil du gerade Einzelhandel ansprichst, ja, der Einzelhandel hat natürlich, während Corona war der Einzelhandel einmal, hatte eine massive Delle, natürlich. Wenn Betretungsverbote ausgesprochen sind, dann natürlich. Wobei, ich meine, der Einzelhandel ist nicht erst seit Corona im Wandel, sondern ich kann mich noch an die Immofinanzzeiten erinnern und das ist mittlerweile doch ein paar Jahre her. Der Einzelhandel war damals auch schon im Wandel. Und diese Delle während Corona, das war meines Erachtens, ja, die war massiv, aber die Entwicklung, die der Einzelhandel oder der stationäre Einzelhandel durchgemacht hat oder durchmacht seit 20 Jahren durch das Aufkommen und Erstarken von Onlinehandel, von Internet-Shopping, der ist aus meiner Sicht viel tiefgreifender und auch nachhaltiger, wenn man so will, weil das ändert sich nicht mehr. Corona und die Schließungen, das war irgendwann vorbei. Aber dass wir nicht nur mehr im Geschäft einkaufen, sondern dass es Online-Anbieter gibt, das wird bleiben. Das heißt, Handel ist Wandel und man muss sich immer darauf einstellen, dass sich die Dinge ändern. Wenn ich ein Konzept habe, das zum Zeitpunkt A funktioniert und ich glaube, okay, super, jetzt weiß ich, wie es geht und das mache ich jetzt die nächsten 20 Jahre so, dann wird es nicht funktionieren, sondern man muss am Puls der Zeit bleiben und schauen, was die Kunden nachfragen. Und natürlich hat sich das gerade im Einzelhandel verändert. Es haben sich die Shopgrößen verändert, es haben sich die Mietermixe verändert. Vor 20 Jahren haben wir schon gesagt, dass das Shoppingcenter sich entwickelt vom Place to Shop zum Place to Be. Klar. Und diese Entwicklungen muss ich mitnehmen. Genauso wie sich aus meiner Sicht durch Corona nachhaltig mehr der Büromarkt verändert hat. Jetzt glaube ich nicht, dass Corona jetzt der Auslöser dafür ist, dass das das Ende des klassischen Büros ist. Weil das sehen wir schon auch, dass es weder für die Mitarbeiterinnen noch auch für die aus Unternehmenssicht dass die Idealvorstellung ist, dass alles nur mehr im Homeoffice stattfindet. Das funktioniert nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es die Lebenssituation der breiten Masse der Bevölkerung hergibt, dass du zu Hause zwei Kinderzimmer und noch zwei getrennte Homeoffice-Räume hast. Das glaube ich nicht. Aber die Anforderungen an die Bürostandorte, an die Büroausgestaltungen haben sich verändert. Und diese Dinge, die muss man natürlich mitnehmen. Aber wenn man mit dem Ohr am Markt arbeitet und die Zeichen der Zeit versucht nicht zu verschlafen, dann glaube ich, dass das schon, das funktioniert dann schon. Man darf nur nicht glauben, dass das ein Konzept oder ein Weg, den man mal entwickelt hat und der mal funktioniert hat, dass der zementiert bleibt und immer so funktionieren wird.
Ja. Wie sieht es beim Investorenverhalten aus? Also jetzt seit 2022, gibt es da Veränderungen? Ich sage mal, es haben sich meiner Erfahrung nach Ticketgrößen oder die Volumina bei den Transaktionen doch verändert. Das heißt, also sehr große Transaktionen sind eher seltener der Fall als kleinere Transaktionen. Ihr versucht ja auch sozusagen die einzelnen Projekte zu strukturieren, sodass sie entsprechend verwertbar sind. Gibt es da seit eben circa 2022, 2023 Änderungen in der Konfiguration, was jetzt dann die Verwertung der Projekte betrifft?
Also in der Konfiguration als solches weniger. Ich meine, natürlich hat sich der Markt auch für uns verändert seit 2022. Alles andere wäre Fantasie denken, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben das nicht gemerkt. Natürlich haben wir es gemerkt. Der Zweck meiner Gesellschaft, der ÖBB Immobilienmanagement GmbH, ist, Ergebnisbeiträge abzuliefern fürs Kerngeschäft. Und die Immobilienstrategie gibt uns vor, und das setzen wir auch um, dass wir so wenig wie möglich verkaufen, sondern die Dinge im Bestand halten und nachhaltig Erlöse generieren, durch Baurechte und durch Eigenentwicklungen. Aber natürlich haben wir immer noch ein Verkaufsprogramm. Wir verkaufen aus Gründen der Portfoliobereinigung oder auch, um unsere Entwicklungskosten in den Stadtentwicklungsgebieten zeitnah wieder hereinzuwirtschaften. Und natürlich haben wir nach 2022 gemerkt, dass da die Situation am Markt, das Bieterverhalten, die Existenz von Bietern sich drastisch geändert hat. Was wir getan haben, ist, uns die Verwertungszeitpunkte der Projekte anzuschauen und zu sagen, okay, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich verlagere es in die Zukunft, so weit wie möglich oder wenn es überhaupt möglich ist. Weil was wir nicht tun, ist unter Wert verkaufen oder zu einem Preis zu verkaufen, wo wir sagen, das ist eigentlich zu wenig. Dann verkaufen wir es halt gar nicht. Dann schaue ich mir den Zeitpunkt an. Was wir gerade auch im letzten Jahr schon gesehen haben, ist, dass es schon zarte Anzeichen der Besserung gibt. Ich kann es jetzt gar nicht so an den Ticketgrößen festmachen, weil einerseits sieht man, dass bei den vergleichsweise kleineren Tickets, wo Private mitbieten, dass da wieder mehr Aktivität im Markt ist. Andererseits sind auch die ersten Verwertungen an den Stadtentwicklungsgebieten sehr gut gelaufen. Was für uns natürlich schon wichtig ist und uns irgendwo auch zeigt, dass was schwieriger geworden ist, sind wahrscheinlich die B- und C-Lagen. Aber wenn man ein Objekt auf den Markt bringt, das wirklich qualitativ hochwertig ist, dann findet es auch jetzt Interesse.
Liebe Claudia, jetzt haben wir in einer knappen halben Stunde einen sehr, sehr großen Bogen gespannt. Ich habe zum Abschluss nur mal eine immobilienwirtschaftliche Frage, weil du sie gerade den Begriff genannt hast, das Thema Baurecht. Ich habe vor circa 12, 13 Jahren am Hauptbahnhof eine sehr, sehr große Immobilie erwerben dürfen für einen institutionellen Investor. Wir haben damals sehr lange diskutiert über das Thema Baurecht, und zwar Investorentauglichkeit, Verwertung. Und mich beschäftigt dieses Thema Verwertung oder Verwertbarkeit, nämlich vor allem im Exit Baurecht seit eigentlich meine ganze gesamte Karriere. Und ich hätte gern da wirklich jetzt die Expertenmeinung oder deine Sichtweise. Ihr macht es ja laufend, ihr, wie du gerade sagst, ist ein wesentlicher Bestandteil eurer Verwertung, jetzt im Sinne Baurecht vergeben. Wie siehst du das? Siehst du da eine Veränderung, dass es stärker akzeptiert wird von Investoren, dass es eher ein Hindernis ist? Wie ist da eure Sichtweise und eure Erfahrung mit dem Thema Baurecht?
Das, was wir sehen, ist, dass es schon mit jedem Jahr wird das Thema Baurecht irgendwo geläufiger und wird besser verstanden. Und wenn was geläufiger und besser verstanden wird, dann wird auch die Akzeptanz größer. Auf der anderen Seite sieht man schon, dass die Attraktivität des Baurechts in den Ballungszentren, im urbanen Bereich, jetzt nicht mit Anspruch auf 100%igkeit, aber je knapper das Gut Raum ist, desto größer ist die Akzeptanz des Thema
Baurecht. Siehe auch Westösterreich, Tirol, Vorarlberg. Ja, absolut. D'accord. Also das heißt, du würdest schon sagen, dass die Investorentauglichkeit nimmt zu.
Absolut. Absolut.
Ist ja ein grundbücherliches Recht und ein gut verwertbares Recht. Vielen Dank dazu. Dann wären wir eigentlich schon bei unserer Abschlussfrage. Aktuelle Themen habe ich eingangs gefragt. Ausblick in die Zukunft, wo 5 Jahre zurück, vielleicht jetzt 5 Jahre in die Zukunft. Wir können auch 20 Jahre machen. Oder 5 Monate.
fünf Monate ist vielleicht einfach.
Planbarer, fünf Monate. 2026.
Nein, aber also unser wesentliches Thema wird, wie gesagt, der Nordwestbahnhof sein. Und der wird uns in 5 Monaten und auch noch in 5 Jahren begleiten. Also das ist schon eins unserer großen Themen, dieses Stadtentwicklungsgebiet erfolgreich weiterzuführen und damit natürlich auch dem wesentlichen Thema unserer aktuellen Zeit, dem Thema Wohnraum, auch irgendwo Rechnung zu tragen. Und genauso auch unsere Projekte in den Regionen weiter fortzuführen und weiter auszuholen.
Weil das Christkind erst ganz kurz vorüber ist, ein Wunsch sozusagen, nicht ans Christkind, aber ein allgemeiner Wunsch, den du, ich glaube, die Zeit ist jetzt wirklich schon langsam vorbei, aber trotzdem ein Wunsch, den du äußern würdest, wenn du sagst, die und die Rahmenbedingungen, sei es politisch, sei es makroökonomisch etc., da würdest du dir wünschen, dass sich da etwas ändert, etwas, was man beeinflussen kann?
Ja, da sind wir wahrscheinlich wirklich wieder beim Christkind, weil die makroökonomischen Rahmenbedingungen zu beeinflussen, das ist bekanntlich nicht so leicht. Ich meine, natürlich, alles, was die wirtschaftliche Lage, die Entwicklung stabilisiert, wird aus meiner Sicht allen zugutekommen und natürlich auch uns als Immobilienbranche. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man sowohl in der Kommunikation als auch in der Kooperation ein bisschen mehr auf Konsens und Zusammenarbeit setzt und weniger auf das sind die, sondern sich auch vergegenwärtigt, dass wirtschaftliche Entwicklung leichter funktioniert, wenn man nicht Branchen oder Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielt.
Ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Liebe Claudia, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
Und wie wir zu allen Gästen sagen, wir werden das nächstes, übernächstes Jahr mal wieder reflektieren. Vielleicht gibt es da was Neues zu berichten. Und herzlichen Dank nochmal für deine Zeit.
Dankeschön.